Wir leben ja in so einer Kultur oder Gesellschaft, wo immer nur so höher, besser, weiter und nicht die wirkliche Qualität zählt. Es geht doch um die Qualität von Beziehungen. Und wie oft gibt es hier Kinder, wo auch Eltern nicht damit klarkommen, dass ihr Kind halt nicht so entwickelt ist wie mit anderen. Und es tut doch gut, in einem Setting zu sein, in einem Beziehungsangebot zu sein, wo ich einfach, wo es okay ist, dass ich bin, wer ich bin.
Wann auch immer du gerade diese Folge hörst von Irgendwas mit Menschen, der Heilpädagogik-Podcast. Herzlich willkommen, ich bin Rihab Schawane.
Ich bin Jan Steffens und wir machen eine zweite Staffel, oder Rihab?
Ja, zweite Folge, zweite Staffel. Und wir haben ja ausgemacht, in dieser zweiten Staffel gehen wir es ein bisschen anders an. Wir werden bewegen uns quasi so entlang einer Lebensbiografie und gucken uns da an, wo wirkt denn alles die Heilpädagogik, quasi von der Wiege bis zur Bahre? Jan, und was ist heute dran?
Heute haben wir das Vergnügen, mit Susanne Jonas über die Heilpädagogik im Bereich Kita, also ein ganz wichtiger Bereich, zu sprechen.
Schön, dass Sie da sind, Frau Jonas.
Guten Tag zusammen, hallo.
Hallo. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Was glauben Sie denn, Frau Jonas, warum haben wir Sie ausgesucht für dieses Thema, für diese Folge? Fallen Ihnen vielleicht drei Gründe ein?
Also der erste wäre vielleicht, weil ich schon, seit ich denken kann, Heilpädagogin bin. Der zweite ist, weil ich vielleicht mal einen kleinen Artikel verfasst habe in einem der Ausgaben vom BAP zum Thema Kita. Ja, und der andere ist, weil ich immer wieder vielleicht noch mal die Möglichkeit bekomme, gerade so in der Kato in Münster, immer wieder mal auch die Arbeit vorzustellen, die gerade so in der Kita aktuell ist. Das würde mir jetzt so spontan einfallen.
Ja, ganz genau so ist das. Sie sind ja quasi auch diesen Weg gegangen als staatlich anerkannte Erzieherin, haben Sie begonnen, ist das richtig? Ja, und waren genau. Dann erstmal staatlich anerkannte Heilpädagogin, Diplom-Heilpädagogin, und Sie haben dann auch promoviert in der Heilpädagogik und sind ganz stark eben in dieser Schnittstelle Kita und Heilpädagogik unterwegs. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute von dieser Expertise was zu hören kriegen.
Ja, und ich freue mich auch, weil ich einfach glaube, dass Kita ein Bereich ist, der ja, in unserer Kultur immer noch so vernachlässigt wird, wo jeder meint, er wüsste über Kitas Bescheid. Ich glaube, wenn mir jetzt jemand auf der Straße fragen würden, was stellen Sie sich darunter vor, wäre mir, glaube ich, schon doch erschrocken über die Vorstellung. Und ich hoffe, dass ich vielleicht ein ganz kleines, winziges bisschen dazu beitragen kann, dass die Perspektive ein Stück weit sich wechseln könnte.
Mhm. Ja. Okay, sehr schön.
Ja, wir haben immer am Anfang, auch so als Einstieg in unser Gespräch, eine Rubrik, in der wir den Elevator-Pitch den Personen, unseren Gästen aufzwängen. Und da haben sie 90 Sekunden Zeit, um eine Frage zu beantworten, die sie vorher noch nie gehört haben. Also vielleicht schon mal gehört haben, aber nicht von uns. Also sie wissen nicht, worum es geht. Wir stellen Ihnen die Frage und können dann später natürlich noch viel mehr darüber reden. Die Frage, die wir Ihnen stellen, ist an der Stelle, welche Rolle spielt denn die Heilpädagogik für inklusivere Strukturen in Kitas?
Also ich finde die Heilpädagogik in inklusiven Kitas, wobei wir noch über den Begriff irgendwann vielleicht reden können, ist im Grunde genommen das Bindeglied, so empfinde ich das, zwischen ganz vielen verschiedenen Professionen. Ich empfinde immer wieder, wenn es die Erzieherinnen sind, dass die Heilpädagoginnen und Pädagogen noch mal anders hinschauen, dass sie noch mal detaillierter nachfragen, dass auch die Diagnostik, wenn Kinder mit einer Diagnostik kommen, noch mal anders nachgefragt wird, dass das ganze System ein Stück weit mit reingenommen wird, also Familiensystem, Pflegefamilien. Wo kommt das Kind her? Was sind die Bedürfnisse? Oder auch eben Kinder mit Fluchterfahrungen oder Kinder mit Migrationshintergrund. Ich empfinde die Heilpädagogik, das mag jetzt komisch klingen, aber als Klebemittel Hört sich seltsam an, aber sie ist das Verbindende, weil jede Profession so bei sich guckt. Die Erzieher sind halt sehr pädagogisch, die Heilerziehungspfleger haben ein bisschen mehr mit Pflege. Und die Heilpädagogik ist so das, was die Dinge miteinander verbindet. Und im Team ist es immer wieder interessant, wenn plötzlich der heilpädagogische Blick meiner Kollegin kommt oder vielleicht auch mal meiner, wo die Kollegen sagen, ah ja, so haben wir das noch gar nicht gesehen. Und das ist das Spannende an der Heilpädagogik und auch das Fruchtbare in gerade den inklusiven Strukturen.
Ja, wunderbar. Das war von der Zeit her perfekt. Mhm. Sie haben es genau und auch inhaltlich können wir da bestimmt an ganz vielen Stellen noch einsteigen und auch die Verbindung suchen das zum Klebemittel Heilpädagogik.
Finde ich ein schönes Bild, ja.
Ich würde gerne noch an das anschließen. Sie haben das am Anfang so gesagt, dass Sie das, vielleicht können Sie dazu noch was sagen, dass Sie das, ich habe Sie jetzt so verstanden, dass Sie häufig das Gefühl haben, dass der Bereich Kita unterschätzt wird oder auch so ein Stück weit auch die Pädagogik in der Kita als so, ja, das läuft, ne? Ihr macht halt ein bisschen was mit Kindern und vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen, warum das gerade so wichtig ist, auch dass wir da drüber sprechen.
Also ich glaube, die meisten Menschen von uns, vielleicht auch die, die den Podcast hören, waren ja irgendwann mal im Kindergarten und man hat dann so eine Vorstellung davon. Und natürlich auch bei anderen Berufsgruppen hat man eine Vorstellung, aber die Kita hat es nie geschafft, sich daraus zu entwickeln. Man hat Bildungsaufträge, man macht Portfolios, man muss bestimmte diagnostische oder zumindest standardisierte Verfahren haben, wo man die Entwicklung von Kindern dokumentiert, aber das zählt alles nicht. Also es ist immer noch so dieses, ich rede es jetzt einfach mal so, wie das ist, nämlich immer noch dieser Jargon, ja, die sind ja Kaffee trinkend, sitzen draußen und lassen die Kinder spielen. Und das hat leider so gar nichts mehr damit zu tun. Und wenn man mal tatsächlich dazu käme, einen Kaffee zu trinken, dann sei es den Leuten auch wirklich gegönnt. Aber diese Zeit fehlt einfach. Und es ist so, dass Kita immer mehr überfrachtet wird mit Ansprüchen, was die Pädagoginnen, ich nenne es jetzt mal so insgesamt als Pädagogen, Pädagoginnen, was sie zu leisten haben. Und am Ende wird gar nicht geguckt, stellen wir die Ressourcen bereit und ist es so, sondern es ist einfach ein riesengroßes, ja, Volumen an Erwartungen, die zu erledigen sind. Und für viele Familien zählt aber die Betreuungszeit. Also wir haben hier viele Familien, die einfach eine sehr lange Betreuungszeit nehmen. In NRW ist es so, man kann verschiedene Stundenanzahl buchen. Und bei uns liegt es zum Beispiel schon mal 45 Stunden. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie arbeiten 39 Stunden und ein kleines Kind ist 45 Stunden in der Kita, kann dann ja schon mal nicht die gleichen Betreuungspersonen haben. Also ein ganz schwieriges Konzept. Und wenn es dann noch weiter ginge, wäre auch gewünscht, dass Wochenenden Kita verfügbar ist. Mhm. Aber da entwickelt sich so etwas wie so eine Schere. Auf der einen Seite die großen Erwartungen von der Politik, auch von Schulen, von Grundschulen, macht uns die Kinder soweit, ja, ich sag's mal ganz böse, fertig, dass wir die gut übernehmen können und dass wir die gut weiterführen können. Mhm. Auf der anderen Seite die Eltern, die eher so sehen, wir brauchen vielfach Entlastung, wir brauchen Unterstützung in unseren Erziehungsprozessen, wir brauchen Beratung. Und diesen Spagat zu schaffen ist schwierig und natürlich die Ressourcen, da brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, das kennen im Augenblick viele Berufsgruppen. Ressourcen sind einfach nicht ausreichend vorhanden.
Also Kita befindet sich in einem Feld von vielen unterschiedlichen Erwartungen bei gleichzeitig wenig Ressourcen. Ja,
ja, genau. Und ich habe, dann immer so mitbekomme, dass man Erziehern, Pädagogen in Kitas unterstellt, wie soll ich das sagen, dass sie im Grunde genommen nicht gut fachlich aufgestellt sind. Also wenn man sich überlegt, alleine Gesprächsführung zu lernen, alleine mit Fragen der Erziehung umzugehen. Denn man braucht ja nur in eine Bibliothek gehen, da sieht man ja die ganzen Wände, die einfach alle voll sind mit Ratgebern und Ideen und Theorien zu diesem Thema. Genau. Und dass man im Grunde genommen versucht, das runterzubrechen auf eine Kita, auf Erzieherinnen, die das alles irgendwie können müssen. Da denke ich einfach, dass gerade dieser wissenschaftliche Aspekt viel zu kurz kommt. Den will eigentlich gar keiner sehen bei uns. Also wenn ich eine Konzeption habe und ich habe da drin konstruktivistische Inhalte, also über die Autopoese zum Beispiel, das interessiert niemanden. Das will gar keiner lesen. Also ich kann dann lieber sowas schreiben wie, es ist jetzt nicht schlecht, aber ich hole das Kind da ab, wo es steht. Und da finde ich immer, diese Schnittstelle auch zur Wissenschaft kommt viel zu kurz.
Okay, also so, Sie sagen, Kita oder Kita-Pädagogik ist durchaus wissenschaftlich. Was wir aber erleben, dass sie in der Realität doch irgendwie degradiert wird oder dass eben nicht gesehen, nicht geschätzt wird. Ich will nur ganz kurz einhaken, dass wir wissen, worüber wir sprechen, weil es tatsächlich ja der Begriff Kita schon von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich definiert wird, über wen wir eigentlich hier sprechen. Also in Bayern oder in München, ich weiß nicht mal, ob ich von ganz Bayern sprechen kann, aber ich weiß, in München ist der Bereich Kindertageseinrichtungen umfasst Kinderkrippen, Kindergärten, Horte und auch Tagesheime. Also so Kinderbetreuungsstrukturen von 0 bis 10. Da befinden wir uns, wenn wir in Bayern von Kita sprechen. Ich weiß aber, dass private Menschen mit Kita unter Kita eher die Krippe verstehen und da irgendwie nicht den Kindergarten drunter verstehen. Und deswegen, Frau Jonas, wenn Sie Kita sagen, wen oder welche Institutionen sind da alles mit eingeschlossen?
Also in NRW ist das tatsächlich nochmal etwas klarer. Also ich meine, wahrscheinlich ist es jetzt für Bayern auch klarer, aber bei uns ist es so, wir haben halt eben eine Kita, die geht eventuell, je nachdem, was sie für eine Gruppenform wählen, von einem halben Jahr bis 6 Jahre. Und es gibt aber auch die Tagespflege, die können halt ganz früh aufnehmen und dann könnte es einen Übergang in die Kita geben. Es gibt aber auch die Tagespflegepersonen, die das Alter mit abdecken, ich sage jetzt mal vom halben Jahr, wenn die Eltern sagen, wir möchten lieber eine Tagespflegeperson, könnten die das rein theoretisch bis 6 machen. Okay. Aber ganz klar, ab 6 beginnt die Schulpflicht, so oder so.
Also das alles, wäre dann, was vorschulisch ist sozusagen. Genau. Frühkindliche Pädagogik, vorschulisch, ist, verstehen wir unter Kita. Okay, dann können wir uns ja darauf einigen, dass wir, wenn wir heute über Kita sprechen, dass wir diese Altersgruppe meinen.
Ja.
Vielleicht nochmal aufgreifend dieses Thema, gerade so zur Theorie und Praxis, Verzahnung, beziehungsweise auch der Wissenschaft. Gibt es was, wo Sie sagen würden, das könnten die beiden Seiten machen, um da den Austausch zu verbessern?
Oh ja, nur, also ich würde jetzt gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Das ist immer so die Frage, wenn wir als Pädagogen selber uns dafür interessieren und von mir aus auch Hochschulen sich dafür interessieren oder Unis, ist das immer noch die Frage, ob diejenigen, für die wir diese Dienstleistung erbringen, das heißt also Eltern oder im Regelfall eben auch für ein Land, dass wir bestimmte Dinge abarbeiten, ob die sich dafür interessieren. Oder ob das nicht irgendwie so am Thema vorbei ist, weil eigentlich wollen die ja nur eine bestimmte Dienstleistung, die da lautet, betreut uns die Kinder, bildet die und bringt uns die gut auf den Weg. So nach dem Motto, wie ihr das macht, Hauptsache es klappt. Und wenn diese Verzahnung nochmal käme mit Hochschulen, Universitäten, wenn zum Beispiel ein höherer Austausch da wäre, wenn Projekte, das machen wir zum Teil manchmal hier vor Ort mit der Cato Münster, dass bestimmte Projekte hier mit den Studierenden begonnen werden und auch fortgeführt werden, dann wäre sozusagen auch die Anerkennung, man kann auch eine Kita mitnehmen in ihrer Professionalität. Aber über die Hochschulen und über die Wissenschaft wird das vielleicht leichter sichtbar.
So. Es könnte ja vielleicht auch dazu führen, wenn wir Kita öfter wissenschaftlich mitdenken, vielleicht auch zu mehr Anerkennung in der Gesellschaft führen, wenn wir das Ganze mehr wissenschaftlich mitverzahnen. Ist jetzt mal so eine Hypothese, könnte das zu mehr Prestige, mehr Anerkennung für diesen Bereich führen, Frau Jonas?
Ich würde es mir wünschen, aber ich muss einfach das jetzt, mögen die Zuhörer vielleicht denken, was redet die denn? Aber ich muss einfach so sagen, ich habe das ja immer wieder versucht, diese Verzahnung. Aber wenn man sich selber dann auf die andere Ebene, nämlich die der Wissenschaft, begeben würde, dann kommt aber immer wieder als Argument, aber ich sage jetzt mal, du hast ja eh nur in der Kita gearbeitet. Also es ist auch umgekehrt so, dass die Wissenschaft zwar gerne das vielleicht als Feld nimmt, in dem man bestimmte Projekte etablieren kann, aber wir bleiben da, wo wir sind. Also wir wechseln das nicht. Ich hatte mal eine Professorin, die hat das mal ganz gut beschrieben mit dem Begriff, du hast nicht den gleichen Stallgeruch und du wirst von deiner Praxis schlecht in die Lehre kommen oder vielleicht auch mal in die Forschung, was ich mir mal so ein bisschen gewünscht hätte. Es ist einfach, am Ende bist du doch nur Kita. Und so wirst du auch gesehen und so wirst du auch bewertet. Egal, wie die persönliche Vita vielleicht sein mag, wie sehr sich ein Mensch vielleicht auch aufgemacht hat, Heilpädagogik zum Beispiel in seine Arbeit mit zu integrieren. Es ist und bleibt einfach ein geschlossenes System Kita.
Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Heilpädagogik in die Arbeit zu integrieren und ich bin noch bei dem Klebemittel und auch diesen ganzen komplexen Anforderungen, die eigentlich bestehen. Häufig wird ja über die Kita so gesprochen, dass da schon ja sehr viel Inklusion stattfindet, weil eben alle Kinder da sind. Trotzdem wissen wir alle, dass auch Exklusion, Ausgrenzung und so weiter existiert in den Kitas. Wie könnte man da inklusivere Strukturen über dieses Klebemittel vielleicht noch oder dieses Verbindende etablieren? Haben Sie dazu Erfahrung gemacht?
Ja, also die Erfahrung ist eher so, dass wenn eine Heilpädagogin, und das hatten Sie ja vorhin schon gesagt, Frau Schabane, dass es halt im Augenblick so ist, dass es gar nicht so viele Heilpädagogen überall gibt, die zur Verfügung stehen. Und wenn ich eine Heilpädagogin habe, die sich vielleicht noch bewirbt, dann geht die bei uns lieber in die Frühförderung. Weil auch da nochmal eine andere Wertschätzung da ist, als wenn ich sage, ich arbeite jetzt in der Kita. Okay. Und die Heilpädagogik ist aber letztlich der Blick auf behinderte Kinder, der versucht, die Ressourcen zu sehen. Die Kinder kommen ja zu uns, manchmal gibt es noch keine Diagnostik, manchmal gibt es eine Diagnostik. Und dann ist ja schon von vornherein klar, die Kinder brauchen jetzt ein Mehr an Unterstützung. Bitte versucht, also was totaler Trend ist in NRW, ist zum Beispiel, also negativer Trend ist, dass Kinder in Regeleinrichtungen sind. Und dann merkt die Regeleinrichtung, ich kann dieses Kind oder wir können dieses Kind nicht mehr betreuen. Das ist auch korrekt in dem Zusammenhang, weil die Strukturen schwer herzustellen sind. Das ist ein hoher Aufwand, sich darum zu kümmern, dass die Strukturen hergestellt werden. Und oft fehlt da die Zeit. Also sollen wir das irgendwie richten, so im letzten Jahr vor der Schule, was völlig utopisch ist. Aber diese Aufgabe, dann heißt es ja, ihr seid ja Heilpädagogen, ihr könnt das ja machen. Und für die Kollegen bedeutet das oft nochmal eine sehr intensive Arbeit, intensive Elternarbeit und immer wieder, und das muss ich jetzt einfach so sagen, auch Erwartungen zu enttäuschen, weil Heilpädagogen auch in solchen Einrichtungen, wie wir sie sind, in so einer additiven Form, sind keine Zauberer, die dann in einem Jahr oder auch wenn die Kinder länger hier sind, sozusagen das Kind wieder, wie soll ich das denn mal ausdrücken, in die Spur bringen, dass es überall mitlaufen kann. Das funktioniert vielfach einfach nicht. Man kann rausfinden, und das macht die Heilpädagogik gut, wo steht das Kind, was braucht das Kind, wo können wir ansetzen, welche Therapien können wir etablieren. Also ähnlich dem, was jetzt seit einiger Zeit in der Frühförderung läuft, nämlich interdisziplinär zu arbeiten. Das machen wir schon seit 26 Jahren. Und immer wieder merken wir, das ist ein guter Weg, aber was immer schwieriger wird, ist die Eltern mitzunehmen. Also ist auch die Frage, wo wirkt Heilpädagogik in der Elternarbeit? Weil wir untereinander können da mitgehen und die Erzieher lassen sich gut auf das ein, was der Heilpädagoge als Verbindendes mitbringt. Die Motopäden lassen sich darauf ein, die Heilerziehungspfleger, das ist schon echt... Das ist wie so eine Schnittmenge, die sich ergibt von den verschiedenen Berufen mit der Heilpädagogik. Und da kann man gut agieren. Das ist immer wieder eine gute Erfahrung, ja.
Erzählen Sie uns doch ein bisschen von Ihrer Einrichtung. Wie arbeiten Sie? Sie haben gerade den Begriff additiv benutzt. Was verbirgt sich dahinter, dass wir so eine Idee bekommen?
Ja, also die Einrichtung befindet sich in Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen hat das Kinderbildungsgesetz, kurz genannt das KiBIZ. Und dann gibt es kombinierte Einrichtungen, die das KiBIZ haben und im Rahmen von Eingliederungshilfe teilstationäre Plätze. Und das ist diese additive Form von Addition eben einmal den Kiebitzbereich, den Eingliederungshilfebereich. Und diese Kinder werden dann hier betreut in diesem Rahmen, dass sie hier Therapien bekommen, dass sie Unterstützung bekommen, dass die Betreuungszeiten da sind und dass auch Fahrdienste fahren, sodass Eltern, das war früher das Ziel, Eltern sollen eine Erleichterung erfahren in der ohnehin schon herausfordernden Betreuung von Kindern mit Behinderung. Das hört sich erstmal klar und geregelt an. Tatsache ist aber, wenn Kinder jung in Kitas kommen und einem fällt auf oder den Pädagogen fällt auf, hier stimmt vielleicht in der Entwicklung was nicht. Das Kind braucht ein Mehr an Unterstützung, vielleicht im Bereich der motorischen Entwicklung, der geistigen Entwicklung. Es braucht einfach ein Stück mehr. Dann ist das ein sehr, sehr langer Weg, diese Unterstützung zu bekommen. Ganz abgesehen davon mal, dass Eltern ja natürlich, was ich super gut verstehen kann, das gar nicht wirklich hören wollen, mein Kind braucht mehr, sondern oft sagt natürlich auch der Kinderarzt, das wächst sich raus, wir warten mal noch ein bisschen. Aber das ist leider sehr fatal. Je jünger Kinder sind und je eher ich einfach unterstützen kann in der Entwicklung, umso mehr habe ich die Chance, bestimmte Dinge ausgleichen zu können. Mhm. Ohne am Ende zu sagen, wir kriegen das alles hin und das wird super. Aber die Hoffnung und die Möglichkeit des Ausgleichs besteht durchaus.
Okay, also je früher Dinge gesehen werden, je früher man ansetzen kann, desto besser sind die Chancen, also je mehr Zeit man letztendlich hat,
genau,
desto besser sind die Chancen, das Kind dann entsprechend zu begleiten. Würden Sie behaupten, Ihre Einrichtung ist inklusiv?
Ja, absolut. Also da stehe ich sofort hinter. Meine Einrichtung ist, und was dazu kommt ist, es ist ja nicht so, dass zu uns die Kinder kommen, wo man vielleicht denkt, ja, okay, das Kind ist, ich sag jetzt mal, zu früh geboren, da sind ein paar Entwicklungsverzögerungen, die können wir gut begleiten, sondern ich sage das jetzt auch wieder ein bisschen böse und ich hoffe, das verzeiht man mir, wir sind die Restekiste. Also es ist so, alle Kinder, die hier im Umkreis nicht betreut werden können, kommen in unser System. Und da wird gar nicht gefragt, was könnt ihr noch leisten, was könnt ihr nicht leisten, sondern die stehen dann auf der Warteliste. Und wir führen mit jeder Familie vorher Gespräche. Wir gucken uns das genau an, was sind das für Kinder, die jetzt auf der Warteliste stehen für die, wir nennen sie heilpädagogischen Plätze, also die Plätze in der Eingliederungshilfe nennen wir heilpädagogischen Plätze. Und dann, ja, wenn ich jetzt über unsere Einrichtung oder über das reden soll, was gerade hier so geschieht, nimmt gerade die Form des frühkindlichen Autismus so viel Raum ein, dass selbst wir, die wir hier inklusiv arbeiten und uns auch wirklich so verstehen, merken, dass wir an unsere Grenzen kommen, weil diese Kinder brauchen ganz kleine Face-to-Face-Situationen. Gerne mit einem Heilpädagogen, der weiß, wie kann ich mit Bedürfnissen umgehen. Aber wir haben jetzt zum Beispiel aktuell 8 Kinder mit frühkindlichem Autismus und sind damit personell und auch räumlich sehr an Grenzen, weil auf der anderen Seite gibt es Kinder, die sind palliativ betreut, die sind schwerst mehrfach behindert, die sind versorgt mit irgendwelchen Schläuchen über Sauerstoff oder Magensonde oder. Und sie haben dann plötzlich einen großen Pool an ganz, ganz vielen unterschiedlichen Bedürfnissen, denn wir dürfen ja auch die Bedürfnisse der Regelkinder nicht vergessen. Mhm. Wie also geht man damit um? Und wir haben immer Inklusion vertreten und merken aber gerade, es gleitet uns ein bisschen außer Hand, weil wir können mit diesem, ja, man weiß ja nicht, ist Autismus ein Behinderungsbild, aber wir können mit dem Bild des frühkindlichen Autismus und dem, was er mitbringt, im Augenblick nur marginal umgehen, weil bestimmte Ressourcen einfach nicht da sind. Also wie Räumlichkeiten, dass ich die Kinder rausnehmen kann, wie eine 1:1-Betreuung oder Face-to-Face-Betreuung. Bestimmte Dinge sind einfach nicht da. Und das bringt gerade alle an ihre Grenzen.
Sie haben jetzt gesagt, Kinder mit einer Diagnose Autismus-Spektrum, Kinder mit komplexen und Mehrfachbehinderung. Wie sieht denn so ein Alltag aus bei Ihnen? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Ablauf, auch die Pädagogik. Was machen Sie pädagogisch in so einem Kontext? Wie gestalten Sie da soziale Entwicklungssituationen? Also jetzt mal unabhängig von dem Ressourcenmangel, über den wir vielleicht auch gleich noch sprechen. sprechen können. Aber wie versuchen Sie da pädagogisch soziale Entwicklungssituationen zu gestalten?
Also wir haben von der Struktur her haben wir 5 Gruppen und 4 Gruppen sind integrativ. Das heißt, in diesen 4 Gruppen sind bis zu 6 Kinder, die heilpädagogisch betreut werden und eine kleine heilpädagogische Gruppe mit 8 Kindern. Das hört sich jetzt erstmal so an, dass man denkt, ach ja, das sind ja nicht viele Kinder, aber wenn man die Bedarfe der Kinder sieht und oben in der Gruppe sind zum Beispiel 3 Kinder, die Diagnose haben, frühkindlicher Autismus, 3 weitere Kinder mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung bis hin einfach zu Erkrankungen, die lebensverkürzend sind. Und da ist es so, dass wir versuchen, so individuell wie möglich zu gucken, um die Kinder in ihrer, ja, in ihrer Ist-Situation mitzunehmen. Aber das eine ist sehr viel versorgen und sehr basal mit den Kindern umgehen. Und das andere bedeutet, also der frühkindliche Autismus bedeutet sozusagen sehr mit engen und Strukturen umzugehen, die kaum sich auflösen lassen. Weil sobald eine Struktur sich verändert, ist das im Augenblick für die betroffenen Kinder dort kaum auszuhalten. Mhm. Und die anderen Gruppen, die nehmen die Kinder wirklich so mit, dass die Kinder einfach mitlaufen. Also die Kinder mitlaufen in dem Sinne, dass sie nicht so auffällig sind. Die Kinder sind bereit, den Rollstuhl zu schieben. Die Kinder sind bereit, auch mal zu gucken, wie wechsle ich denn eine Sonde. Also für die ist das ganz selbstverständlich und für uns auch. Also ich habe schon gar nicht mehr diesen Blick, ach, das Kind ist behindert und das Kind ist nicht behindert. Das ist eben, ich sag mal, Felix und das ist eben Mia und die sind halt bei uns in der Gruppe. Hm. Es wird dann immer schwierig, wenn man merkt, in diesem sozialen System hakt es irgendwie. Die Kinder können nicht mitkommen, es funktioniert nicht, die Kinder sind aggressiv oder ziehen sich zurück, was auch immer im Ablauf so passiert. Dann versuchen wir über Fallbesprechungen mit unseren Motopäden und Heilpädagogen zu gucken, was braucht das Kind? Braucht es vorrangig jetzt nochmal heilpädagogische Intervention, vielleicht auch in einem Einzelkontakt? Und das versuchen wir dann umzusetzen. Also wir haben das Glück, dass wir 2 halbe Stellen, eine halbe Motopädenstelle, eine halbe Heilpädagogenstelle zusätzlich haben, die dann auch außerhalb der Gruppen mal etwas machen können, die Elterngespräche mit begleiten. Das ist schon ziemlich ideal. Aber trotzdem fehlt es ja in der Gruppe weiterhin an der Möglichkeit, über die quantitative Arbeit hinaus auch noch mal qualitativer etwas genauer hinschauen zu können.
Sie haben ja vorhin anklingen lassen, dass die HeilpädagogInnen Kita als nicht so attraktiven Arbeitsort betrachten. Ja. Das ist leider auch meine Wahrnehmung. Und vielleicht doch lieber in die Frühförderung gehen und von der Frühförderung aus gerne den Integrationsfachdienst machen. Weil das natürlich schon auch Vorteile hat, dass zum Beispiel kommt da das Argument, wenn ich als Integrationsfachkraft in 8 verschiedene Einrichtungen gehe, dann habe ich 8 verschiedene Wirkfelder und kann auch Wissen und Erfahrungen multiplizieren, also quasi so eine MultiplikatorInnenrolle einnehmen und fall eben nicht in diese systemischen, bin nicht zu sehr in diesen systemischen Strukturen oder auch Grenzen gefangen, die Sie gerade beschrieben haben. Gleichzeitig ist ja schon die Idee oder das Bestreben, doch fest angestellte HeilpädagogInnen in den Kindertageseinrichtungen zu haben, weil wir eben vielleicht doch mehr wegkommen wollen. Also das ist das, was ich von Kindertageseinrichtungen oder von Trägern höre. Die sehen das nicht so gerne, wenn die Heilpädagogin in der 1-zu-1-Begleitung das Kind rausnimmt und mit dem Kind was einzeln macht, sondern die soll ja in der Gruppe bleiben und eher das Kind in der Gruppe begleiten, weil das als inklusiv betrachtet wird und so weiter. Genau, was ist da so Ihre Wahrnehmung dazu?
Ich glaube, es ist immer ein sowohl als auch. Denn wenn ein Kind heilpädagogisch betreut wird, dann hat es ja einen bestimmten Bedarf. Und manchmal kann ich den in der Gruppe erfüllen und manchmal kann ich den aber auch nicht in der Gruppe erfüllen. Aber dann ist es ja so, ich habe doch die Möglichkeit, auch die anderen Kinder mitzunehmen. Also dann kann sich das Kind was aussuchen. Oder ich habe, ich sag mal, wenn wir in die Turnhalle gehen und wir haben da eine Bewegungsbaustelle, ja, wer geht denn dann heute mit? Also es ist ja nicht so, ich ich nehme das Kind, das setzt sich mir gegenüber und ich arbeite jetzt an diesem Kind, sondern es sind ja viele so spielerische Aspekte, was so ins Spieltherapeutische geht oder viel auch so in Körpererfahrung, wie im Matschraum, wie im Snooze-Raum, da kann ich ja auch andere Kinder mitnehmen. Es ist ja erstmal ganz wichtig auf diesem Weg dahin, was braucht dieses Kind? Ist es ja immer wieder ein Ausprobieren, also ist ja auch immer die Frage, kann das Kind sich verbal äußern? Kann ich gut ablesen an seinem Verhalten, was es braucht? Aber wenn ich es mitnehme, wenn ich ihm eine Situation ermögliche, in dem es sich ein bisschen mehr öffnen kann, weil auch Kinder haben ja ein Problembewusstsein und das merke ich doch in der Gruppe. Ich merke doch, dass ich nicht so ein schönes Bild male wie das Kind neben mir oder ich merke doch, dass ich nicht so schnell laufen kann. Also da muss ich doch als Heilpädagoge das Kind gut auffangen und vielleicht ihm auch Ressourcen zu vermitteln. Hört sich jetzt so plakativ an, aber es ist nicht so schlimm, dass dein Bild nicht so schön ist. Ne, dieses Selbstbewusstsein, dafür kann ich was anderes. Aber wir leben ja in so einer Kultur oder Gesellschaft, wo immer nur so höher, besser, weiter und nicht die wirkliche Qualität zählt. Es geht doch um die Qualität von Beziehungen. Und wie oft gibt es hier Kinder, wo auch Eltern nicht damit klarkommen, dass ihr Kind halt nicht so entwickelt ist wie mit anderen. Und es tut doch gut, in einem Setting zu sein, in einem Beziehungsangebot zu sein, wo es okay ist, dass ich bin, wer ich bin. Das stärkt mich doch. Das ist doch nicht ausschließlich. Es ist ein sowohl als auch. Und wenn das immer so wieder so negativ gesehen wird, finde ich einfach, wenn man mal zu einem Therapeuten geht oder wenn es nur der Physiotherapeut ist, der mal an meinen schmerzhaften Stellen rumknetet, wo ich so denke, ja, das tut doch gut und da werde ich gesehen, da werde ich mit meinem Schmerz gesehen, er hilft mir im Hier und Jetzt und genau das wünschen wir uns für die Kinder auch oder das versuchen wir für die Kinder hier auch umzusetzen.
Und also man könnte ja jetzt sagen, das, was gerade also auch jetzt so platt formulieren, das, was gerade den Arbeitsort Kita attraktiv macht für Heilpädagoginnen, wäre, dass man mehr Zeit hat mit den Kindern, sie besser kennenlernt und eigentlich für sowas wie die gemeinsame Beziehung viel mehr Raum da ist. Und das sind ja häufig dann so Aussagen, die dann wieder von außen als wenig wissenschaftliche Arbeit gesehen werden oder wo dann auch dieses, weil halt total unterschätzt wird, was in der Zeit miteinander, die man verbringt, zwischen Menschen passieren kann. Also und wie komplex das ist, was da alles passieren kann und wie anspruchsvoll das auch ist, die Kinder da abzuholen, wo sie sind und zu erkennen, welche Bedürfnisse da gerade entstehen und das miteinander zu managen und so weiter. Würden Sie sagen, das ist, was Arbeit in der Kita auch ausmacht?
Ich würde noch einen Schritt zurückgehen. Man denkt ja immer so, ach ja, die Heilpädagogen haben jetzt, Entschuldigung, eine Ausbildung genossen, entweder sind staatlich anerkannt, sie haben es studiert, wie auch immer, und die kommen dann jetzt rein und machen das. Aber letztlich müssen wir uns doch einigen, alle zusammen, was haben wir eigentlich für ein Menschenbild? Also ist es wirklich dieses Bild, das Kind kommt jetzt hier hin, wir machen dies und das und jenes und noch eine Therapie und hinterher wird es besser, wird alles gut, wie auch immer? Oder ist es nicht so, dem Kind, und das finde ich ist wieder wissenschaftlich, zu sagen, wenn ich jetzt diesen Begriff Autopoese nehme, aus dem Konstruktivismus, der so sagt, das Kind kann alles, was von außen kommt, gemäß seiner eigenen Struktur verarbeiten und es darf es auch gemäß seiner eigenen Struktur verarbeiten, weil das ist das Individuum, das ist das Kind so, wie es ist. Dann habe ich doch schon einen wissenschaftlichen Background, dann ist es ja nicht so beliebig, ich gehe da jetzt hin und mache da mal was und probiere mal hier ein bisschen aus, sondern ich habe ein Bild im Kopf und weiß, dieses Kind wird das Angebot, was ich jetzt habe, gemäß seiner Struktur verarbeiten. Und wenn ich das nächste Kind nehme und ich habe dasselbe Angebot, nur als Beispiel, wird es das anders verarbeiten, anders verinnerlichen, weil ich ein anderes Kind, ein anderes Wesen vor mir habe. Und das sich bewusst zu machen, das ist doch schon etwas, was zurückgeht auf eine Theorie und auch auf eine wissenschaftliche Form, wenn ich mir klar mache, wohin geht mein ganzes Arbeiten und was ist der Ausgangspunkt. Und wenn ich die Autopoese oder das Menschenbild als Ausgangspunkt nehme, dann kann man mir nicht immer so sagen, ja, ihr guckt ja so beliebig, sondern ich habe ja etwas, an dem ich mich entlang mit dem Kind entlang entwickle.
Und das ist etwas, was das gesamte Team tun muss. Habe ich das richtig verstanden? Es ist nicht nur Auftrag der Heilpädagogin, die das Hütchen aufhat für Inklusion, sondern das ist ein Prozess, wo sich alle auf den Weg machen, sich damit auseinanderzusetzen. Was haben wir eigentlich für ein Menschenbild? Richtig. Was haben wir für eine Erwartungshaltung, für eine, für eine Ausrichtung, wie wir hier arbeiten?
Und das kann man halt in einer Konzeption festschreiben, aber das war ja das, was ich zu Anfang gesagt habe. Wen interessiert das? Ganz böse gesagt, tatsächlich kaum jemanden. Aber eigentlich ist es doch das, wie ich arbeiten muss und dass ich letztlich der Heilpädagoge, wenn er zum Beispiel ein Elterngespräch mit begleitet oder in der Gruppe selber mit dem Kind arbeitet, dass man doch dann auch sehen kann, die anderen Professionen, das ist etwas, was dem Kind sozusagen auf seinem Weg, auf seinem Entwicklungsweg hilft. Es unterstützt also Entwicklungsbegleitung als Begriff aus der Heilpädagogik. Und wenn ich das schaffe, das immer wieder mit zu integrieren in meinen Alltag, glaube ich schon, dass auch die Kinder, die nicht das Etikett Behinderung tragen, davon profitieren, weil das nochmal eine spezielle Sichtweise ist.
Ja.
Für mich schließt sich da so ein bisschen der Kreis tatsächlich zu dem, was Sie eingangs gesagt haben. Ich weiß nicht mehr, ob das in unserem Vorgespräch war oder am Anfang von unserem Gespräch leider, aber wenn Sie Autopoese ansprechen und diese selbstorganisatorische oder Selbstorganisationstheorie, das heißt ja auch, dass man Entwicklungen nicht vorhersagen kann. Also dass eigentlich kein, oder zumindest wenn man es tut, das dann nicht mehr wissenschaftlich ist. Also wenn man, sondern was anderes, dann ist es mehr oder weniger, und wir sind ja häufig in der Situation, wo wir so eine Perspektive auf Wissenschaft haben, dass man da Vorhersagen machen kann und dass das gerade im Bereich menschlicher Entwicklung extrem schwierig ist, zeigen so Theorien wie von Maturana und Varela, Autopoese und so weiter, gibt es ja ganz viele Sachen. Mhm. Aber das ist ganz schwierig zu vermitteln, weil... Oder ich frage Sie mal, warum ist das so schwierig zu vermitteln, gerade auch im Kontext von institutionellen Erwartungen, vielleicht auch im Kontext von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, dass man sehr komplex arbeiten kann und sehr gute Arbeit machen kann und dann am Ende dabei aber trotzdem sagen muss, ich weiß aber nicht, wohin uns das führt, weil das hat ganz viel mit dem Kind zu tun und mit den Wechselwirkungen zwischen uns, der Einrichtung, der Entwicklungssituation und dem Kind. Warum ist das so schwierig, dass man da dann... irgendwie auf Räume trifft, in denen die sagen, okay, dann macht.
Weil ich einfach denke, wenn man sich unser Bildungssystem anguckt, und ich glaube, das ist jetzt auch über Nordrhein-Westfalen hinaus, also in der Bundesrepublik Deutschland, das Bildungssystem, es ist ja immer noch so, es gibt kein Lernen am gemeinsamen Gegenstand, ne? So wie Freuse das ja gesagt hat, und was ja eine super Idee ist, sondern es wird immer noch ganz zielorientiert geguckt. Wenn du in die Schule gehst, dann solltest du zumindest mal irgendwie so ein bisschen deinen Namen schreiben. Du solltest ein Zahlenverständnis bis 10 haben. Du solltest die Farben unterscheiden können und, und. Das ist dann bist du in der Schule. Und wenn du in der Grundschule bist, dann. Weil alles so zielorientiert ist, dass im Grunde genommen der Blick ganz schmal wird. Das ist wie so ein Tunnelblick. Man guckt nicht mehr rechts, man guckt nicht mehr links. Nimmt die Menschen, die rechts und links sind, oder die Kinder, ich spreche jetzt mal hier nur für die Kinder, die nimmt man kaum noch mit. Und das führt jetzt dazu, dass im Grunde genommen die ganzen Kita-Systeme oder die frühkindlichen Systeme sich so überlastet fühlen, dass auch das bisschen, was vielleicht in dem Tunnel noch fruchtbar sein könnte, im Augenblick, so erlebe ich das zumindest, selbst das ein Stück verloren geht.
Frau Jonas, hat die Pandemie... uns Rückschritte machen lassen in Bezug auf Inklusion in Kitas?
Wenn die Pandemie nicht auf Inklusion, sondern ich glaube auf insgesamt soziale Gruppen, soziales Miteinander, würde dann vielleicht auch nachteilig sich auf Inklusion auswirken, aber dieses soziale Miteinander haben viele Kinder noch mal wieder lernen müssen. Also wenn die jung waren und die haben dann wirklich 2-3 Jahre, was ja in der Entwicklung eines Kindes enorm viel ist, in diesen schon, wie soll ich sagen, reduzierten Räumen verbracht, dann mag man das merken, aber letztlich sind die Kinder ja die ganze Zeit fähig gewesen zu kommen. Also in NRW war es so, dass insbesondere die Kinder mit Förderbedarf als erstes zurück durften in die Kitas. Mhm. Also wir hatten, wenn überhaupt, 3 Wochen geschlossen. Ansonsten waren Kinder immer da.
Okay.
Ja. Mhm. Aber eher schon so, dass diese eingeschränkten Räume, also Freunde treffen in Sportverein, da eher dazu geführt haben, dass so, was ist eigentlich soziales Miteinander, was ist eine soziale Gruppe, vielleicht noch mal ein bisschen mehr erlernt werden musste.
Was würden Sie denn sagen, was es bräuchte, damit sich sowas verändert oder damit, also vielleicht auch damit mehr Heilpädagogik wieder oder mehr Heilpädagoginnen auch in die Kitas kommen, dass die Kitas sich besser aufstellen können, dass die Strukturen inklusiver werden, die Rahmenbedingungen besser werden, was müsste sich da verändern?
Jetzt hast du schon, glaube ich, viele Antworten in die Frage gepackt.
Ja. Ich denke immer beim Reden, das ist mein Problem.
Also, das kennen wir.
Ja, also ich denke, ja, wie Sie es gerade vielleicht auch schon so angedeutet haben, was ich einfach als ideal empfände, wäre, wenn Kitas sich öffnen könnten. Wenn es so wäre, dass er nicht diese Abgrenzung kommt, mit 6 Jahren gehen wir jetzt alle zur Schule, sondern dass im Grunde genommen diese Dinge so ineinander spielen. Also dass schulische Aspekte ruhig mal mit in die Kita dürften und in die Schule auch Aspekte von Kita könnten. Früher gab es zumindest in NRW noch Vorschulen. Das ist sehr bedauert worden von den Pädagogen, dass das weggebrochen ist. Also im Grunde auch so eine Schnittstelle, wo Kinder, die einfach noch nicht so weit sind, da mitgehen konnten. Aber es ist ja irgendwie so, dass die Kinder, die wirklich hohe Bedarfe haben, aus den Systemen zunehmend rausfallen, weil die Anforderungen so vielschichtig geworden sind, das ist jetzt auch nicht irgendwie zu verstehen als Vorwurf, sondern dass man dieser Heterogenität kaum noch begegnen kann. Also was hier zum Beispiel in meiner Arbeitsstätte ist, ist auch, dass wir viele Menschen mit Migrationshintergrund haben und eine Kombination, die nicht immer leicht mitzunehmen ist, ist eben Migrationshintergrund mit Behinderung, weil verschiedene Kulturen eben Behinderung als sehr, also der Begriff ist da sehr belastet und der Umgang ist schwierig, Eltern mitnehmen zu können, um zu sehen, was braucht mein Kind. Aber ich bin jetzt, glaube ich, irgendwie, Herr Steffens, ich bin jetzt ein bisschen an Ihrer Frage vorbeigeschifft. Kann das sein? Habe ich die ein bisschen aus dem Blick verloren?
Nein, das ist super wichtig, was Sie da jetzt zum Schluss noch erwähnt haben. Ja, also diese intersektionale Perspektive, auch verschiedene Dimensionen gleichzeitig mitzusehen und nicht sich quasi nur zu fokussieren auf Wesenheilpädagoginnen oder Inklusion bedeutet, Kinder mit Behinderung mitzunehmen, sondern eben auch, was bedeutet es, eine transnationale Biografie zu haben? Was bedeutet es für mich als Fachkraft? Verschiedene soziale Herkünfte, Hintergründe, alleinerziehende Mütter, unterschiedlichste, ja, einfach Lebensformen auch. All das ist auch etwas, was in der Kita zusammenkommt und absolute Realität ist und mit dem wir irgendwie arbeiten müssen und dürfen. Jetzt ist leider die Zeit so weit fortgeschritten, dass ich gerne mit einer Einschätzung, so einer ganz intuitiven, Frau Jonas, hier abschließen wollen würde. Auf einer Skala von 1 bis 10, wo stehen wir mit der Inklusion in Kitas heute? Wenn 10 top ist und 0 ist, oh Gott.
Also in dieser Form der kombinierten oder additiven Einrichtung würde ich schon bei 8 liegen.
Und grundsätzlich? Bereich Kita, wie Sie ihn sonst wahrnehmen, außerhalb Ihrer Einrichtung?
Würde ich denken, so 6. 6
okay.
bis 7.
Okay, schön. Es gibt Hoffnung. Schön. Ja, das macht mir Hoffnung.
Ich glaube, alle, die in dem Bereich arbeiten, müssen leicht idealistisch sein, sonst wird es schwierig.
Das ist gut. Okay, wunderbar. Nehmen wir genauso. Ja, jetzt kommt der Part A oder B. Sie kennen das vielleicht aus anderen Folgen. Jetzt darf es wieder schnell gehen. Wir beginnen, starten schnell und enden schnell. Wir stellen Ihnen 2 Fragen, 2 Optionen und Sie dürfen wählen, ohne dass groß auszuführen und einmal dürfen sie auch passen. Also, dass sie Joker benutzen und sagen, ich nehme beides oder ich sage gar nichts dazu. Ja?
Okay.
Jan, hast du was?
Kita oder Frühförderung?
Kita.
Heilpädagogin in der Kita oder Integrationsfachdienst von außerhalb?
Heilpädagogin in der Kita.
Mehr Wissenschaft in der Praxis oder mehr Praxis in der Wissenschaft?
Da würde ich jetzt sagen, sowohl als auch.
Okay.
Diagnostik oder Normalisierung?
Normalisierung?
Ach, ich könnte Sie noch so vieles fachliche fragen, merke ich. Aber jetzt schließen wir mal ab mit, sind Sie eine Morgenduscherin oder eine Abendduscherin?
Abendduscherin.
Okay, das war schnell. Vielen Dank, Frau Jonas. Haben Sie denn noch ein Abschlussstatement jetzt zu den A- oder B-Fragen?
Ich glaube, das kann ich einfach so stehen lassen.
Können
das
Sie so stehen lassen? Okay, vielen Dank.
Genau, und am Ende die letzte oder fast die letzte Rubrik ist dann dass wir unsere Gäste bitten, eine Empfehlung auszusprechen. Und zwar nicht so sehr fachlicher Natur, kann auch fachlicher Natur sein, aber vielleicht manche empfehlen ein Buch, eine bestimmte Musik, einen Film, den sie gesehen haben oder irgendwas, was sie gemacht haben, wo sie sagen, da möchte ich gerne, dass andere Leute vielleicht die gleiche Erfahrung machen oder eine ähnliche Erfahrung. Haben Sie da irgendwas? Fällt Ihnen da spontan irgendwas zu ein?
Als ich im Studium zur Heilpädagogin war, da habe ich mal ein Setting besucht. Da war der Hans-Peter Dürr da, der ist Quantenphysiker und der hat so interessante Sachen erzählt, die so gut in ein Leben oder in ein Weltbild der Heilpädagogik passen, dass ich mir von ihm Bücher gekauft habe, also auch im Austausch zum Beispiel mit anderen Philosophen, wo ich immer wieder, wenn ich gerade so merke, ich komme in so einen Zweifel, einfach immer wieder reinlese und merke, das tut mir so gut, weil der Realität, wie wir sie alle wahrnehmen, ein bisschen auf eine andere Art und Weise darstellt, eben über die Quantenphysik. Und ich merke immer wieder, das befreit mich so von diesem Druck, dass man irgendwie sein muss, wie andere das erwarten, dass man Ziele haben muss, wie andere das erwarten. Und dann denke ich immer, ja, wenn wir nur einen Schritt zurückgehen und denken, ist die Realität wirklich die Realität, wie sie wahrnehmen, das tut immer wieder gut.
Schön, da also war es doch das Abschlussstatement, oder?
Auch da eine wissenschaftlich-konstruktivistische Perspektive am Ende, die die Perspektive erweitert, ne? Ja.
Sehr schön. Die Entspannung hat auf mich auch gleich übergeschlagen, Frau Jonas. Wie Sie das dort beschrieben haben. Ja, ein großes, großes Dankeschön für dieses sehr anregende Gespräch. Ich glaube, wir hätten noch 2 Stunden weitersprechen können. Wir haben, glaube ich, alles immer nur so ein bisschen angerissen. Aber vielleicht regt es einfach an, über mehr nachzudenken. Ich freue mich, dass wir das Gespräch hatten. Und wenn ihr Anregungen, Kritik, Ideen, Fragen, Vorschläge habt für unseren Podcast, dann schickt uns diese doch gerne an podcast@bhponline.de. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Tschüss. Dankeschön.
Tschüss.